Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ja, gute Nacht allen, die jetzt schlafen gehen, so ganz langsam, weil morgen früh neue Pflichten anfangen. Und die anderen, herzlich willkommen. Heute Abend geht es in unserer Reihe Faszination Kloster um das Gebet, Gespräch mit Gott. Und ich habe einen Gesprächspartner, der gar nicht im Kloster lebt, aber darüber reden wir dann, warum ich dann ausgerechnet mit dem rede. Und mit Ihnen möchte ich auch sprechen. Rufen Sie uns ruhig an 0221 2588 600 0221 2588 60. Melden Sie einen Gesprächswunsch an. So nach dem Gespräch mit unserem Fachmann werden wir dann auch mit den Hörern ins Gespräch kommen. Schreiben Sie auch an paulus@domradio.de. Aber nach unserer ersten Einstiegsmusik geht es erst einmal ein bisschen mit jemandem, der sich mit Gebet auskennt, in den Abend, in unseren Gesprächsabend herein. Ich freue mich schon drauf. Ja, die im Kloster beten immer und das ist auch ganz langweilig und sehr schrecklich, das mit dem Gebet. Immer wenn junge Leute zu uns ins Kloster kommen und dann übers Gebet reden, dann sehe ich schon, dass die anfangen zu gähnen und sagen, ach gut, wie langweilig ist das alles. Und trotzdem, Ordensleben, aber auch Christenleben und Gebet gehört zusammen. Und ich freue mich, dass ich heute Abend mit einem Landsmann reden kann, der 1937 geboren wurde im westfälischen Rheine, ich 1959 im westfälischen Stadtlund. Da werden wir uns bestimmt schon vom Slang her gut verstehen. Guten Abend, Herr Peter Dickhoff.
Schönen guten Abend, Bruder Paulus. Und schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Domradio Köln. Übrigens, wir kennen uns. Sie hatten mich mal vor 15 Jahren eingeladen zu sich nach Frankfurt zu einem Vortrag über das Ruhegebet.
Genau, richtig.
Und seit der Zeit beobachte ich Sie immer, wie Sie wie ein Fels in der Brandung stehen und viele Dinge über sich ergehen lassen und trotzdem treu bleiben. Sie sind großartig, das muss ich
ja Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen bin und mache das natürlich super gerne und freue mich, dass wir heute Abend hier reden können, weil Sie sozusagen ja, ich hätte schon mal einer gesagt, gehandelt werden als Fachmann im Gebet. Vielleicht sagen Sie trotzdem ein bisschen erst zu Ihrer Vita, dass die Hörer Sie so ein bisschen kennenlernen können.
Ja, ich bin, wie Sie schon sagen, 37 in Rheine geboren, in Westfalen, bin jetzt 75 Jahre alt, fühle mich natürlich nicht so alt. Ich wollte Theologie studieren, doch leider ging es nicht, weil mein Vater tödlich verunglückte und der hatte einen Textilbetrieb und ich bin der einzige Sohn, da musste ich seinen Betrieb übernehmen und das war für mich eine sehr, sehr harte Zeit, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun wollte vom Herzen her. Ich habe es aber dann 12 Jahre gemacht und bin dann ein bisschen ans Trinken gekommen und, bis letztlich das Ruhegebet und der Spiritual Johannes Burs, vielleicht kennen Sie ihn auch noch, vom Namen nach zumindest, mich auf Kassian und das Ruhegebet gewiesen hat. Und ich muss sagen, durch dieses stille Gebet, durch das Schweigen vor Gott, wo man nichts tun muss, wo man auch keine Erwartungen hat an sich selbst, sondern sie einfach fallen lassen darf in letztlich in die Hand Gottes oder in die Liebe, wie wir es ja in der Komplett abends beten, das hat mich wirklich befreit von all diesen desolaten und schlimmen Zuständen, in denen ich mich befunden habe. Und als ich dann nach 12 Jahren die Möglichkeit hatte, einen guten Geschäftsführer zu finden, der weitaus besser war als ich, hatte ich die Möglichkeit, mich langsam auszuklinken. Und da kam, obwohl ich schon 41 Jahre alt war, da kam nochmal der Gedanke, vielleicht kannst du doch noch Priester werden. Und habe ich gedacht, wenn das so viele Jahre, über 20 Jahre geschlummert hat in mir und jetzt wieder an meine Seele oder mein Herz klopft, dann muss es ehrlich sein. Und dann konnte ich 71 dann doch wirklich diesen tiefsten Wunsch von mir in Erfüllung bekommen. Ja, ich kann ihn nicht selbst erfüllen, sondern in Erfüllung bekommen. Und da bin ich in Brixen, das ist in der Diözese Bozen-Brixen, in Südtirol zum Priester geweiht worden.
Von Willi Egger, der war da schon Bischof, oder?
Nein, nein, der war damals noch Exeget für neutestamentliche Exegese an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen.
Ja, nein, das war jetzt gerade so eine Kapuzinerfrage, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich muss ja daran denken, dass wir hier sozusagen ja ein Gespräch führen, auch mit Ihnen. Willi Egger ist ein großer, von mir hochverehrter Kenner des Neuen Testamentes und der war in Brixen eben Kapuziner und Lehrer für Neues Testament, wurde dann Bischof und ist leider schon viel zu früh gestorben da jetzt.
Ja, ja.
Peter Dickhoff, Sie haben gesagt, Sie sind da ans Trinken gekommen und Sie sind durch den Spiritual, den geistlichen Lehrer der Priester im Bistum Münster, Johannes Burs, ans Ruhrgebet vom heiligen Kassian gekommen. Also ehrlich gesagt, da möchte ich jetzt einmal hinleuchten mit meiner Neugierlampe und sagen, wie geht das denn, das Ruhrgebet? Und das muss ich nochmal besser verstehen.
Ja, um das kurz zu fassen, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben, aber es ist eine alte Gebetsweise, die Johannes Kassian, das war ein Mönch der ägyptischen Wüste aus dem 3., 4. Jahrhundert, als erster aufgezeichnet hat. Diese Gebetsweise haben die frühen Wüstenväter, also nach Antonius, aufgezeichnet und tradiert. Und Kassian hat dieses in den Westen gebracht, weil er Lateinisch schrieb und nicht Griechisch. Das ist ein sich fallen lassen, ohne dass dabei die eigene Aktivität eine Rolle spielt, der eigene Wille eine Rolle spielt. Ein fallen lassen in die Liebe durch die sanfte Wiederholung des Namens Jesu, in dem ja, wie Petrus sagt, Heil enthalten ist. Diesen Namen wiederhole ich ganz, ganz sanft, aber nicht anstrengend und komme dann in eine tiefer und tiefer werdende Ruhe. Natürlich verlassen mich Gedanken, verlassen mich aggressive Gefühle des Tages und vieles, lasse ich einfach wie Wolken an mir vorbeiziehen und gebe einfach dem Namen Jesu oder der Bitte um Erbarmen den Vorrang und komme wirklich, und das ist, ich war in einer rauen Wirklichkeit, in einer Geschäftswirklichkeit und habe es nie für möglich gehalten, dass ein so einfaches Gebet so große Wunder, das heißt Veränderungen hervorrufen kann, dass ich mein eigenes Leben ganz anders in die Hand nehme, ganz andere Entscheidungen treffe. Und das geschieht dann, weil er mehr und mehr in mir lebendig wird, durch, mit und in Jesus Christus. Und das ist großartig.
Sie haben mit diesem, ich muss nochmal gerade, Sie haben diesen Johannes Burs getroffen, der hat Ihnen was davon erzählt, die hingen noch an der Flasche und dann sind Sie nach Hause gegangen und dann haben Sie einfach angefangen mit dem Ruhegebet?
Nein, es gab da einen Kursus in Freckenhorst, der wurde angeboten und dort bin ich hingegangen. Und als ich in meinem nicht gerade guten Zustand etwas von Beten hörte, da habe ich gedacht, schon wieder beten. Du hast so viel Vaterunser, so viel Rosenkränze gebetet und du musst jetzt eine Arbeit tun, die dir absolut nicht gefällt. Und ich habe mich wirklich an den Riemen gerissen, jeden Tag aufrecht zu gehen noch und so weiter. Und habe vom Beten eigentlich nicht viel gehalten, weil es mehr ein willentliches Beten war mit den Lippen oder letztlich eine Anklage Gottes. Und der hat nicht reagiert und der hat mir nicht geholfen. Natürlich hat er mir geholfen, aber ich war zu unruhig, ich war zu vorschnell, habe zu vorschnell nach Ersatzmitteln gegriffen, weil ich nicht warten konnte und weil ich nicht auf die leise Stimme innen hören konnte. Und da war Burs so wie ein Geburtshelfer, der hat gesagt, also bitte versuchen Sie es doch mal, gehen Sie doch mal diesen Weg, Sie werden da mehr zu sich selbst geführt, denn Sie laufen ja vor sich selbst weg, sagt er.
Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen vorstellen, jetzt nicht unbedingt gerade, wie Sie da in Ihre Geschäftswelt zurückgehen, aber jetzt mal für unsere Hörer ganz konkret, also heute Abend, wenn gleich unsere Komplett zu Ende ist, dann sollen die das Radio ausschalten und dann sich hinsetzen und was sollen die dann machen?
Also das ist schon mal falsch. Das ist einfach zu, Bruder Paulus, das ist einfach zu spät. Sie sollen dann, möchte ich sagen, sich wunderbar ins Bett legen, vielleicht noch ein paar Gebete beten und die Augen schließen und dieses Wort sollen Das passt überhaupt nicht zum Ruhegebet. Okay. Und das Ruhegebet gehört in die morgendliche Stunde und in die nachmittägliche Stunde vor dem Abendessen und sollte so ungefähr 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten in der Stille gebetet werden, ohne jeglichen Aufwand. Also nicht zur Mitternacht hin, denn wenn man zu spät betet, und das sind Erfahrungen, ich lehre das Gebet ja nun schon 41 Jahre lang, das sind Erfahrungen, dass man durch dieses Gebet Kräfte gewinnt. Man wird aktiv, man wird im Bewusstsein wach, man möchte intellektuell oder praktisch, je nachdem wie man begabt ist, möchte man etwas tun. Und wenn das zu spät gebetet wird, dann kommt man überhaupt nicht in den Schlaf und am nächsten Morgen fühlt man sich nicht gut.
Also dann vorm Abendessen, dann komme ich nach Hause von der Arbeit und dann setze ich mich irgendwo hin und was mache ich denn dann?
Ja, ich empfehle vielen, wenn sie an einer Kirche vorbeikommen und die ist geöffnet, ich hoffe, dass sie geöffnet ist, viele sind nicht geöffnet, dass sie vielleicht eine kleine Pause machen und eine Viertelstunde in eine Kirche gehen, um einfach diesen Brückenschlag hinzubekommen. Die Arbeit, die ja nun heute für viele gar nicht mehr einfach ist und die hohe Leistungen fordert und die sehr viel Stress und oft mit Mobbing begleitet ist, wo Menschen eben gefüllt sind mit Negativität, dass sie entspannen, dass sie diese Luft rauslassen, dass sie eine kleine Pause machen, bevor sie nach Hause kommen und dann diesen ganzen Stress zu Hause abladen oder die Kinder oder die Ehefrau, wer auch immer auf diesen Menschen wartet, bekommt das Ganze ab und es gibt neue Spannungen und es gibt sogar einen Krieg, dass man entspannt, dass man sich zurückzieht an einen stillen Ort, das kann natürlich auch zu Hause sein, und sich hinsetzt, die Augen schließt und dann mit diesem Ruhegebet beginnt. Und es ist sehr, sehr wichtig und das habe ich aus meiner Praxis einfach herausgefunden, dass man auch eine Begleitung hat, dass man jemanden hat. Es gibt ja viele Priester, die das Ruhegebet lehren, aber auch Ordensfrauen, aber auch Laien, dass man sich an jemanden wendet, der sagt, bitte, bitte helfen Sie mir doch, dass ich gut und sanft in dieses Gebet komme, weil der Mensch immer wieder mit seiner Aktivität, mit seinem Willen, mit seinem Tun dazwischen kommt und er kann am Anfang kaum eine größer werdende Stille aushalten. Die macht ihn zum Teil nervös und das sind Hindernisse, durch die muss er hindurchgeführt werden und daher ist eine geistliche Begleitung von jemandem, der das ein wenig besser kennt oder schon etliche Jahre selbst praktiziert, angeraten. Insofern bin ich jetzt auf Ihr direktes Fragen hin ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, denn man kann es nicht einfach so Knall auf Fall übernehmen. Ich habe das auch selbst an mir gemerkt, man braucht einen gewissen Anlauf und der Lehrende möchte auch Interesse finden bei demjenigen, der dieses Gebet beten möchte, dass es nicht einfach mal ausprobiert wird und morgen wird es an den Nagel gehängt, weil es mir nichts bringt, weil man einfach schnell eine Bilanz zieht und wiederum nicht warten kann oder nicht das geschehen lassen kann.
Sie aber ich verstehe schon, dass man es geht im trotzdem frage ich nochmal, wie kann ich aber ein Interesse an etwas haben, was ich gar nicht kenne? Und ich muss ja sozusagen vorher schon wissen, dass ich das eigentlich längere Zeit machen will, so haben Sie gerade gesagt. Ne? Wie kommen da Leute drauf? Die kommen da Leute drauf, die sagen, also jetzt hole ich mir einen geistlichen Begleiter und jetzt will ich das mal üben.
Es kommen Leute drauf, wie ich auch vor über 40 Jahren drauf gekommen bin, durch Frau Burs. Menschen, die unruhig sind, die nach Ruhe suchen. Das Wort des Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott. Dieses Ruhen in Gott, dieses einmal durchatmen können und dieses abgeben können und dieses Spüren, dass da etwas in mir ist, was mich freudig erfüllt oder was mir neuen Lebensmut gibt. Dass es so etwas gibt, das biete ich ja an oder das bieten wir an. Wir sind inzwischen 32 Lehrende und ich habe auch 2, 3 Bücher darüber geschrieben, das Ruhegebet, wie man es übt oder wie man zum Ruhegebet kommt. Da ist eine Sehnsucht im Menschen und gerade die Kirche oder wir sollten ja dem Menschen entgegenkommen, wonach sehnt er sich, was was möchte er? Er ist müde geworden von den vielen Worten, er ist müde geworden von den vielen Anweisungen, du sollst, du musst, du darfst nicht und du hast zu tun. Das schüttet er über Bord, das will er gar nicht mehr, sondern er möchte einfach sich fallen lassen wie ein Hund, der gehetzt ist und der jetzt zu Hause ist, der sich auf seinen Platz fallen lässt und der tief in einen Schlaf kommt und sich erholt. Und dies ist ein geistiger Schlaf oder ein Wachsein in Jesus Christus, das ist dasselbe. Und ich meine fast, dass das die Sehnsucht fast eines jeden Menschen ist, nach einer tieferen Erfüllung und nach einem Frieden im Herzen und nach einer letztlich Geborgenheit und einem Angenommensein von jemandem, den er nicht kennt, aber dem er doch mehr und mehr auf die Spur kommt. Und da habe ich das in großartigster Weise erfahren, aber auch hunderte, tausende von Menschen, denen ich diesen Weg mit den anderen Lehrern heute auch weisen durfte. Wie kommt jemand darauf, indem er geführt wird, indem er an Grenzen geführt wird und sagt, ich kann nicht mehr, ich nehme Tabletten oder ich nehme Alkohol, ich brauche irgendeine Hilfe. Und wenn er dann jemandem begegnet oder einem Angebot begegnet, dann darf er zugreifen oder kann ja erstmal den Versuch machen. Und alle, die diesen Versuch machen, oder fast alle, die sagen, hätte ich sowas gewusst, eher, was ist das einfach? Ich brauche ja nichts zu tun. Es ist fast kostenlos, wenn man mal absieht von den Materialien, dem Buch und dem DVD, die man bekommt, wird man geführt und an die Hand genommen und in eine ganz neue Erfahrungswelt hineingeführt. So möchte ich sagen, aus meiner Erfahrung.
Wir sind hier im Domradio die letzten Wochen unterwegs mit dem Thema Faszination Kloster und da reden wir sozusagen mit Ayirman, wenn nicht im Kloster lebt, übers Gebet, darum die etwas ketzerische Frage, kann man außerhalb vom Kloster eigentlich besser beten als im Kloster?
Oh, das ist ganz individuell verschieden. Also manche Menschen bleibt der Atem stehen im Kloster und sie müssen sich erstmal finden. Und andere kommen in das Kloster und spüren, hier wird seit 50 Jahren, seit 100, 200, 300 Jahren gebetet, Liturgie gefeiert. Die werden angezogen wie von einem Magneten oder wie Jesus es ja sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und sie fühlen sich dort ganz, ganz wohl und sagen nach 2, 3 Tagen oder eventuell auch nach Wochen, das hat mir gut getan, meine Seele ist regeneriert und das sind Orte, an denen ich auftanken kann, wo ich das bekomme, über das ich eigentlich in meiner Arbeitswelt und draußen gar nicht sprechen kann, was mir etwas gibt, was mein Leben verändert und sogar Hinweise in die Ewigkeit gibt. Ich möchte sagen, das ist individuell sehr verschieden, obwohl ich persönlich den Weg ins Kloster immer sehr schätze. Bevor Sie mit mir sprachen, waren ja französische Mönchsgesänge dran. Ich bin also ein Jahr in französischen Trappistenklöstern gewesen, bevor ich mich entschloss, nun wirklich Priester zu werden und alles Weltliche, und es waren ja auch schöne weltliche Dinge dabei, an den Nagel zu hängen. Und ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Oder hier in der Nähe von mir, wo ich jetzt wohne, ist das Kloster Gerlewe. Ich fahre dort öfter hin und nehme an den Tagzeiten teil. Das erfüllt mich, besonders die Gregorianik. Aber wenn jemand noch nicht dahin geführt ist oder so, der kann sich natürlich langweilen oder wie Sie anfangs sagten, er kann anfangen zu gähnen. Aber das ist ja im Grunde ein Kompliment, wenn er gähnt, das heißt, er entspannt. Er will ja nicht dort einen Krimi sehen, sondern er möchte ja etwas für den Bereich seines Lebens tun, an den er eigentlich sonst gar nicht herankommt.
Und das kann ja spannender sein als jeder Krimi. Vielen Dank, Peter Dickhoff, für dieses engagierte Plädoyer fürs Ruhegebet. Ich hoffe, dass einige neugierig geworden sind und Sie haben Bücher dazu geschrieben und es gibt sicher auch geistliche Begleiterinnen und Begleiter im Erzbistum Köln, die da Ahnung von haben. Dankeschön, Gottes Segen Ihnen und einen guten Weg und grüßen Sie mir ins Münsterland.
Dankeschön. Bruder Paulus, auch für Sie. Alles Gute.
Alles Gute. Ja, da haben wir Angelo Branduardi gerade gehört im Gesang, einer auch meiner Lieblingssänger, darf ich mal so nebenbei sagen. Ralf Koch hat uns Bescheid gesagt, er hat auch eine Erfahrung mit Gebet. Herzlich willkommen und guten Abend.
Ja, guten Abend, Bruder Paulus.
Sie beten gerade ziemlich viel.
Ich bete eigentlich so ziemlich sehr viel, das ist schon richtig. Alleine schon aus dem Grunde, dass mich zum einen hin das Mönchstum schon aus Kindheitsalter heraus schon sehr stark geprägt hat. Und zum anderen hin bin ich in zwei Konfessionen erzogen worden. Ich bin protestantisch getauft, hatte aber eine katholische Großmutter. Und die Religiosität spielt auch in meiner Freizeit eigentlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Denn ich bin nicht nur normaler, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen normaler Christ, sondern ich bin auch in der Mittelalterszene eigentlich auch dort ein Geistlicher. Dort bin ich bekannt als Vater Heribert von Werden, als Lazarusmönch und bin aber auch privat sehr eng mit dem Lazarusorden verbunden. Gebete sind für mich ein großer Teil meines, ich sag jetzt mal, Tagesablaufs.
Wie machen Sie denn das eigentlich, das mit dem Beten im Tagesablauf?
Ich halte mich zwar eigentlich nicht direkt an die Stundengebete, aber ich versuche zumindest, wenn mir die Zeit dazu geboten ist, immer mal für 10 Minuten oder 15 Minuten mich mal aus meinem normalen Alltagsleben auszuklinken und einfach mal für mich selber zu sein und dann auch entsprechend entweder zu meditieren beziehungsweise dann aber auch entsprechend zu beten.
Was beten Sie denn dann da so?
Morgens, wenn ich Zeit habe, das Tageslob, das Te Deum Laudamus und recht häufig dann auch das Vater Unser und das Ave Maria.
Haben Sie schon mal Ordensleute kennengelernt, wo Sie gesagt haben, Mensch, wie die beten, das möchte ich auch gerne?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und dadurch bin ich dann eigentlich auch, ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich schon seit etwas über 30 Jahren mit mittelalterlicher Geschichte. Und war aufgrund einer persönlichen Glaubenskrise 2004 5 Tage lang auf Exerzitien im Kloster Stiepel in Bochum bei den Zisterziensern und hatte auch einige Gespräche gehabt mit Pater Christian und Pater Maximilian und darüber hinaus bin ich jetzt seit 2009 auch richtig aktiv in der Mittelalterszene, auch als entsprechender, ich habe mal als Benediktiner manchmal angefangen, bis ich dann auch meine Darstellung dann auch entsprechend richtig perfektioniert habe.
Ja, danke, sag ich mal, für die Auskunft. Sie haben noch andere Leute gefragt nach dem Gebet. Gottes Segen für Ihr Wirken, vor allen Dingen für Ihren guten Freund, dem so schlecht geht, wünsche ich, dass Gott ihm seine Nähe schenkt. Auf Wiederhören und alles Gute.
Danke, wiederhören.
Ja, tschüss. Wir haben auch mal Leute gefragt auf der Straße zum Thema Gebet und was die uns sagen, das hören wir uns jetzt an.
Nein, ich bete nicht, was nicht heißt, dass ich nicht gläubig bin.
Ja, ich bete relativ regelmäßig abends, wenn ich im Bett liege. Vater unser, gegrüßet seist du Maria. Und dann bete ich für Freunde, für unsere Kinder.
Ich bin Messdiener und bete öfters in der Messe.
Ja, ich bete, wenn ich irgendeine Not habe, mehrmals am Tag.
Ja, ich bete für meine Familie und meine Freunde.
Normalerweise bete ich selten, aber zurzeit. Und wenn ich diesen Dom sehe, da bete ich, dass der Dom noch lange stehen bleibt.
Ich bete jeden Tag ganz regelmäßig, morgens, mittags, abends.
Das sind Auskünfte, die bei der Straßenumfrage so rausgekommen ist. Es ist ganz gut, dass, wenn man Leute woanders fragt, man ähnliche Auskünfte erhält. Die einen natürlich beten nicht, die anderen regelmäßig, die anderen nur in der Messe. Und meine eigene Erfahrung ist eigentlich die, wenn jemand wirklich einfach sagt, Gebet ist für mich wichtig. Nicht nur, weil das ein Ritus ist oder weil es mir dann besser geht oder weil die Oma so krank ist, sondern ich möchte mich gerne in die Beziehung zu Gott hineinwerfen, weil ich ihn einfach liebe. Das ist dann schon etwas in Richtung von Peter Dickhoff, Hingabe, ehrliches Herz, das sich öffnet. Und ich habe den Eindruck, dass das auf Unverständnis stößt. Ich sage das mal so vorsichtig. So sehr sich Menschen auch danach sehnen, dass es sowas gibt wie ein ehrliches Gebet, so sehr gibt es doch auch ganz skeptische Blicke. Was? Gebet? Das findest du ehrlich? Machst du aus ehrlichem Herzen? Und gerade Ordenschristen könnten an dieser Stelle, wenn wir schon heute über Ordensleute reden, Ordenschristen könnten an dieser Stelle ganz deutliche Zeugen sein, dass Gebet tatsächlich etwas ist, was die Welt mit Gott verbindet und das Herz mit Jesus verbindet, was uns Horizonte öffnet. Und ich bin sicher, wenn man mit Menschen auf der Straße dann anfängt, so ehrlich zu reden aus deiner tiefsten Herzensgrunde, wenn du da mal ganz runtersteigst, ist es dann nicht so, wenn wir dann das Herz sprechen lassen, dass das ein Gebet wird, wo wir auch ein bisschen Angst sogar vorhaben, dass es dann zu ehrlich wird, dass uns die Tränen kommen. Und ich würde echt wirklich viel drum geben, wenn die Kirche, auch mit dem großen Dom da in Köln, wenn die Kirche in dieser Weise viele Menschen hätte, die ein Fingerzeig sind für andere Menschen, dass man das Herz an den Himmel werfen kann und dass das nicht mal wehtut. Ja, das war doch jetzt ein besinnlicher Abend, Faszination Kloster. Wir sind mit dem Peter Dickhoff ins Ruhrgebet eingestiegen und er hat auch den gregorianischen Choral erwähnt. Da hatten wir es ja schon letzte Woche mal von Stift Heiligenkreuz, der sogar in Charts gekommen ist. Für mich ist Gebet vor allen Dingen, dass ich nicht beten muss. Das hatte Peter Dickhoff auch gesagt. Wichtig ist, dass ich nicht beten muss, sondern dass ich dem betenden Geist in mir folge, meinem Herzschlag zuhöre, wie Gott sozusagen aus mich hinaus pulsiert, diese Welt. Und Gott, sage ich in diesem Fall Jesus, aus mich hinaus pulsiert, im Heiligen Geist diese Welt zum Vater trägt. Wer bei der Komplett dabei war, der hat mich ein bisschen enthusiastisch über den Hebräerbrief reden hören. Meine Kraftquelle ist ganz klar und deutlich, dass es da einen Vorgeher gibt und dass die Welt einen Horizont hat und dass dieser Horizont nicht eine Linie ist, sondern ein Kreuz ist und dass ich da genau hinlaufe und dass mein Leben da hineinläuft. Das gibt mir unglaubliche Kraft, immer neu aufzustehen und zu sagen, ja, es ist schwierig, es ist Auseinandersetzung, Konflikte überall, aber ich möchte mich aufrichten, jeden Tag neu und sagen, du Gott stehst in mir auf, dein Geist weckt mich und das ist für mich alles irgendwie Gebet. Also von Heiligen Franziskus sagt man, er habe nicht so sehr gebetet, sondern er sei Gebet gewesen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das wohl heißen kann und will ich mich ja nicht mit dem Heiligen Franziskus vergleichen. Aber sozusagen ein ehrliches Gebet macht einen ehrlichen Menschen und das will ich mal gegen alle sagen, die denken, beten sei was Besonderes. Ich wünsche guten Abend, Gottes Segen und freue mich, wenn es nächstes Mal wieder heißt und Sie dabei sind, Bruder Paulus, Komplett und Gespräch zur Nacht.